Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP auf den Punkt. Ich bin Oskar, heute leider ohne Lenny, aber dafür mit einem Mann, der ganz viel Fußballwissen hat. Viele kennen ihn aus der Politik, aber ich kenne ihn auch durch Eintracht Frankfurt, weil seit er ein kleiner Junge ist, ist er eigentlich Eintracht-Fan. Omid Nuripur, herzlich willkommen.
Hi, grüße dich, mein Lieber.
Omid, für die, die es nicht wissen, du bist schon Fußballfachmann, kann man sagen, oder?
Keine Ahnung, ich sehe mir das nicht alle. Ich habe halt eine starke Meinung so, aber... Mein Sohn sagt zu mir irgendwann mal vor ein paar Wochen, in der tiefen Dino-Krise noch, eigentlich muss Doan in die Mitte und der Schriop muss nach rechts. Und ich so, hör doch auf, Doan Mitte, das ist doch alles Käse. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was redest du da? Dann streiten wir. Und siehe da, kommt der neue Trainer, stellt den auf die in die Mitte und dann läuft. Also hey, mein Sohn hat anscheinend mehr Ahnung.
Dann muss dein Sohn eigentlich mal einen Fußball-Podcast machen, aber nein, du bist ja...
Okay, damit mach's gut, schön, ne? Ich sag ihm Bescheid.
Sag ihm Bescheid, okay, kurze technische Pause, gleich kommt der Sohn. Nein, Omid, du bist ja als Jugendlicher nach Frankfurt gekommen, aus dem Iran, und du bist ja ein großer Frankfurt-Fan erstmal, für die, die es nicht wissen.
Ja, ich muss dich aber leider Gottes korrigieren, ich bin schuldig bekennend und das ist nicht richtig, was du gesagt hast. Ich bin nämlich nicht als kleiner Bub schon Eintracht-Fan gewesen.
Noch nicht? Was warst du als kleiner Bub?
Also,
gar kein Fan?
Doch, ich bin in Teheran aufgewachsen in den 80er Jahren. Ja? So, und nach der Revolution, Islamische Republik, Diktatur, alles scheiße, Krieg, Verdammnis. Und die haben halt Spiele aus der Bundesliga quasi als Raubkopie ohne Rechte im Staatsfernsehen gezeigt, aber halt immer so eine Woche verzogen oder zwei. Und die haben aus der Bundesliga auch ganze Spiele gezeigt, aber ehrlich gesagt immer nur die Bayern. Und ich kannte ehrlich gesagt mehr oder minder nur die Bayern, als ich nach Deutschland kam und mein erstes Idol im Iran, das ist die Entschuldigung, ist ich nicht entschuldbar, aber ich bleibe bei der Wahrheit, ist Karl-Heinz Rummenigge gewesen.
Karl-Heinz Rummenigge?
Ja, und deshalb war ich Bayern-Fan.
Wieso Rummenigge?
Keine Ahnung, ich habe in dem Fernsehen, ich habe 82, war meine erste WM, an die ich mich erinnere, da warst du noch echt nett geboren. So. Und bei der WM fand ich den cool und fand auch, da hat er, glaube ich, 5 Tore geschossen. Und im Finale habe ich bitter geweint, als die Deutschen verloren haben, obwohl Karl-Heinz Rummenigge ein Tor geschossen hat gegen Italien. Das ist die ganze. Hat gar kein Tor gemacht. Das war Paul Breitner, das Tor im Halbfinale gegen Frankreich gemacht. Egal. Aber jedenfalls ist er dann irgendwann mal, wegen dem Mann war ich für Bayern und als er dann wechselte zu Inter Mailand, habe ich damals ihm einen Brief geschrieben in Farsi, wo ich mich beschwert habe. Dann habe ich ein Lexikon von meinem Vater, also quasi ein Wörterbuch von meinem Vater genommen, Farsi, also Persisch, sagt man im Deutschen, Farsi, Deutsch und habe Wort für Wort alle Begriffe abgeschrieben und ihm dann den Brief geschickt. Und habe natürlich keine Antwort.
Ne?
Nein, natürlich, scheiß arrogante Bayern, natürlich nicht. So, aber ich muss auch noch sagen, meine wirkliche Mannschaft damals, die große Liebe, die auch für immer bleibt, sind die Roten von Teheran. Das waren auch die, von denen ich das erste Trikot hatte in meinem Leben. Also es gab eine Zeit vor Eintracht, nur war sie halt nicht glücklich, weil ohne Eintracht.
Ja, also die Roten aus Teheran war deine erste Mannschaft und deinen ersten Fanbrief hast du an Rummenigge geschrieben.
Ja, ist ja scheiße, oder?
Scheiße, ist aber eigentlich eine geile Geschichte, dass du es übersetzt hast, aber Rummenigge, Bayern, sie gewinnen ja immer, das ist ja langweilig. Und das ist so wie...
Es ist alles scheiße mit den Bayern, lass mich in Ruhe.
Das ist so wie wenn man immer an der Macht ist, es muss ja Veränderung geben. Und dann die erste Veränderung war, du bist als Jugendlicher nach Frankfurt gekommen.
Ja, genau.
Was war das erstmal für dich für eine Veränderung? Du kanntest das Wörterbuch, also du kanntest deinen Brief an Rummenigge auswendig, aber es hat ja nicht was weit gebracht in Frankfurt am Anfang, oder?
Nee, ich muss zugeben, ich war auch da, ich hatte in meinem Leben so viel Glück und hatte so viele Privilegien. Meine Eltern waren obere Mittelschicht, Bildungsbürgertum und wir haben länger schon geplant, dass wir nach Deutschland kommen. Und dementsprechend hatte ich auch Unterricht. Ich habe Deutsch gelernt im Iran. Ich habe sehr viel Deutsch gelernt. Ich habe die Grammatik, die Struktur, die Syntax-Fragen hatte ich eigentlich gelernt, bevor ich nach Deutschland kam. Und dann kam ich in die Schule und hatte ein gigantisches weiteres Glück, nämlich Freunde, die bis heute meine besten Freunde sind, Gude, Olli und Matze und andere. Die haben mich halt natürlich korrigiert, weil ich natürlich ohne Ende Fehler gemacht habe, aber die haben mich nicht ausgelacht.
Ja,
Und das ist, glaube ich, wenn du 13 bist, nicht so unwichtig, dass du da hast du ganz andere Empfindlichkeiten. Und dementsprechend habe ich nicht nur von denen richtig gelernt, wie man spricht, sondern auch vor allem, wie man Hessisch babbelt. Und das ist ja wichtiger.
sprichst du noch aktiv Hessisch? Weil das ist ja eher was von der alten Generation, also ich bin ja von der
Ich sag mal
jüngeren
so, ich bin ja
Generation.
leider viel zu wenig da, aber wenn ich aus Berlin anreise, ich sehe das Bahnhofsgebäude von hinten aus dem ICE und fange an zu hessen. Und ich finde ja immer noch Hochdeutsch ist ein Dialekt vom Hessischen. Ja, klar. Also es ist natürlich irgendwie anthropologisch genauso ein Unsinn wie einfach nur sagen, bei den Bayern wäre alles doof, aber wir reden hier, glaube ich, jetzt nicht über Sachlichkeiten, sondern über
Nee.
Gefühle.
Also du, es war zum Glück für dich keine neue Sprache, aber trotzdem neues Umfeld. Und
Ja, und ich
dann.
musste vor allem Begriffe lernen. Ich hatte Grammatik gelernt, aber
Ja.
ich wusste, was heißt Streichholzschächtelchen auf Deutsch?
Ja.
Streichholzschächtelchen. So, also das sind alles so Sachen, die man da, die lernst du halt erst im Alltag.
Und dann haben dich Leute auch unterstützt und das ist ja was eigentlich, was irgendwie selbstverständlich ist, aber irgendwie auch nicht. Und dann, das war ja schon eine sehr große Veränderung und dann hat dir das auch geholfen, wahrscheinlich dich wohlzufühlen in dieser neuen Stadt als Jugendlicher, dass du eben nicht ausgelacht wurdest, oder?
Ja, wobei ich die Stadt so neu nicht war. Ich kann immer, meine Geschichte ist da bei diesen Fragen nicht typisch, weil ich echt unfassbar viel Gutes erlebt habe und Glück hatte. Meine Eltern waren Flugsicherungsingenieure, haben sich auch da bei der Ausbildung kennengelernt. Und wir sind viel rumgereist in Europa vor der Revolution. Und
Ja.
eines Tages saßen sie an der Konstabler Wache, damals noch nicht autofrei. Meine Mutter guckt sich so um und die waren überall unterwegs. Einmal im Jahr waren sie immer in Europa, in allen möglichen Ländern. Und da sitzen sie an der Constable Wache. Meine Mutter guckt sich um und sagt, das ist eine schöne Stadt. Die ist großartig. Ich möchte hier eine Wohnung kaufen. Und mein Vater so, bitte? So, 6 Stunden später saßen sie, ist kein Witz, am selben Tag saßen sie noch beim Notar. Haben riesige Schulden auf sich genommen und so weiter. Wollen sie eigentlich gut abbezahlen. Dann kam aber Revolution und Krieg und Verdammnis. Und da ist auch die Währung zerfallen, sodass dieses Zurückzahlen von diesem Darlehen eine gigantische Aufgabe wurde, aber sie haben sie gemeistert. Und dann waren wir in den 80ern, als die Grenze wieder offen war, die war erst mal eine Zeit lang zu, waren wir tatsächlich weiterhin, dann halt nicht in ganz Europa unterwegs, sondern immer in dieser Wohnung in Frankfurt. Und wenn ich sage, verglichen mit Teheran ist Frankfurt Luftkurort, gucken mich die Leute schräg an, ist aber so. Und wenn du aus einer Kriegswirtschaft kommst, wo du für Milch anstehen musst, ist das wirklich die reinste Erholung, wenn du einfach damals eiserne Hand in HL gehst und einfach Shampoo kaufen kannst. Weil das war alles rare Güter im Iran,
Ja.
in der Kriegsökonomie. Und deshalb war das nicht neu für mich. Die Wohnung war nicht neu, die Stadt war nicht neu. Und war auch, wie gesagt, lange nachgedacht und dann zusammen entschieden in der Familie, dass wir hinkommen.
Aber für neu war trotzdem für dich die Eintracht. Also wie kann es sein, du warst so oft anscheinend in dieser Kurstadt und hast nie was von der Eintracht mitbekommen? War sie damals noch nicht so groß?
Die Eintracht war immer groß. Ich habe es nur nicht gecheckt. Ich meine, ich war mit
Du
meinem
hast nur
Freund,
an Rummenigge gedacht, hä?
ich war mit meinem Kumpel Fares, schöne Grüße an Fares, erst einmal im Stadion. Und wir waren auch noch im G-Block. Und wir spielten gegen die scheiß Bayern. Und dann schießt Klaus Augenthaler dieses Jahrhunderttor von der Mittellinie aus. Und ich freue mich natürlich heimlich im G-Block. Heute würde ich sagen, ich habe gesündigt, das ist unverzeihbar, ja. So, dementsprechend hat es noch ein bisschen gedauert. Und vor allem, ich kam ja in so einem. So, war Teenager trotz Alter und um mich herum waren alles natürlich Eintracht-Fans. Also hat es gedauert, bis ich den Weg gefunden habe.
Also da bei deinem ersten Spiel hast du dich eigentlich gefreut, dass Eintracht ein Tor kassiert hat.
Das hast du jetzt gesagt. Wenn ich das jetzt wiederhole, brauche ich schon wieder eine Psychotherapie.
Aber hat es dir dann trotzdem geholfen, als du dann auch im G-Block warst oder auch im Normalen, dass du dann dich irgendwie mehr mit Frankfurt verbunden gefühlt hast dadurch?
Ja,
Oder
das ist.
wann kam es denn, dass du dich mal gefreut hast, wenn Eintracht getroffen hat?
Also, diese Stadt ist, wie gesagt, mir vorher bekannt gewesen. Ich habe sie immer, seit ich sie bewusst wahrgenommen habe, habe ich diese Stadt wirklich sehr geliebt. Die hat immer nur positive Empfindungen bei mir ausgelöst. Nochmal Ausruhen, Wohlstand, Frieden. Es fallen keine Bomben wie in Teheran. Es gibt keine Mangelökonomie. Es ist alles schön und deshalb war das immer für mich so das Synonym für gutes Leben und Wohlfühlen. Und dementsprechend war das einfach für mich wundervoll. Und als wir dann endgültig nach Frankfurt gekommen sind, war es für mich wirklich, ich bin hier geschwommen wie Fisch im Wasser, ja. Für meine Eltern war es eine Katastrophe, muss man auch sagen. Ich hatte auch ganz lange schlechtes Gewissen deswegen. Die haben sehr viel geopfert für uns, dass wir nach Deutschland gekommen sind. Bis für sie war es sehr schwer, das soziale Umfeld, den sozialen Stand, den sie hatten und viele Status und so alles aufzugeben. Aber ich habe sofort Freunde gehabt. Ich habe ja die Sprache unfassbar schnell lernen können, und habe mich einfach nur wohlgefühlt. Und das hat sich keine Sekunde geändert seitdem.
War das dann auch für dich ein Entschluss, als du dann angefangen hast, auch aktiver zu werden? Ganz kurz sprechen wir jetzt Politik an, dass du dann noch in die Politik gibst, um vielleicht deinen Eltern eine Stimme mehr zu geben oder
Nee,
Leuten, die eine ähnliche
nee.
Geschichte haben?
Das war ehrlich gesagt, nee, so symbolisch behaftet war das nicht. Eigentlich ist es richtig, was du sagst, aber so war es nicht. Weil ich habe ja kein, also ich habe ja kein, ich hatte keinen deutschen Pass. Ich war ja bei den Grünen 96 eingetreten und hab meinen Pass erst 2002 bekommen. Also Stimme, wie Stimme geben. Ich mache halt was, weil ich es wichtig finde. Die Politik geht so. Im Iran musste das Radio immer laufen. Das ging gar nicht anders. Oder der Fernseher. Das musste immer was an sein, weil wenn es einen Bombenalarm gibt, musst du es ja mitbekommen, damit du in den Keller gehen kannst. Musik, bis auf religiöse oder Militärmusik und so ein Scheiß, war das ja alles verboten.
Begrenzt.
Genau. Also haben sie eigentlich die ganze Zeit nur Nachrichten gebracht von der ganzen Welt. Die innenpolitischen Nachrichten waren weitgehend gefaked. Alles ist gut. Wir gewinnen übermorgen und das 8 Jahre lang, den Krieg. Und gleichzeitig aber ist ganz viel Nachrichten über Politik aus der ganzen Welt gekommen. Also ich wurde relativ früh quasi konfrontiert und versorgt damit. Und dann kam ich nach Deutschland, hatte ganz andere Themen im Sinn und im Kopf und das habe ich alles überhaupt nicht mehr interessiert. Ich habe mich auch nicht mehr erinnert, weil ich habe ja also du bist halt irgendwie ein Teenager, da wächst du auf, dich
Du wirst
interessieren.
dann mit anderen Sachen
Ja,
konfrontiert.
du willst wissen, du willst Markenschuhe, guckst nach den Mädels, dich interessiert Sport und so und Politik hat mich nicht interessiert. Ich hatte da komplett raus. Dann wirklich wie ein Wunderwerk. Mein Vater hat immer Tagesschau geguckt und ich sitze da irgendwie, lauf da vorbei und auf einmal läuft so ein Dude da vor der Kamera, der sieht aus wie ich. Und da steht drunter Cem Özdemir, der sieht gar nicht aus wie Karl-Heinz Rummenigge.
Nee.
So, und ich so, was ist denn der? Ja, der ist gerade frisch in den Bundestag gekommen. Man kann so aussehen, so einen Namen haben und in den Bundestag gehen? Das war für mich komplett abgefahren. Weißt? Es war irgendwie für mich wirklich ein total erweckend und total inspirierend. Und dann habe ich mich wieder damit mehr beschäftigt. Und da war die ganze Frage, wann kommt man an Integration, Identität? Da bist du ja auch in dem Alter massiv unterwegs, um deine eigene Identität zu finden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann hier die Sprache, ich kann Hessisch babbeln, ich trinke jetzt langsam mal Ebbelwoi.
Du bist ja schon fast heimisch.
Ja, nicht fast, das ist meine Heimat.
Ja,
Und
außer
trotzdem ist.
Gehblock. Für die Bayern jubeln, sonst bist
Ja,
du
das
heimisch.
all, nee, das ist, das, du hast recht, ich gebe auf. Darf ich gehen? Okay, aber jedenfalls, ich gehe dann an die Hauptwache, dann in Kaufhof, heute Galeria. Ich halte irgendwie jemandem Älteren die Tür auf und der oder die kriegt einen Kulturschock. So dieses, da, ich wurde immer wieder damit konfrontiert, dass ich ja anders bin. Und da dachte ich, ich muss mal einfach mal was machen. Ich überlege, ob ich nicht in eine Partei gehe oder so. Und dann habe ich mir zwei Parteien angeguckt, nämlich SPD und Grüne, weil ich meine, damals 96, da war Helmut Kohl 100 Jahre schon, also wir kannten alle nur Helmut Kohl, ich würde sagen, du wirst es kennen wahrscheinlich von Merkel. Merkel ist weg, wie Merkel ist weg, die war schon immer da. So ging es uns mit Kohl, wir hatten alle ehrlich gesagt keine Lust mehr. Also kam Kohl und sein Koalitionspartner in Frage, also habe ich mir die beiden Parteien angeguckt. Und bei der SPD war ich in so einer Juso-Theoriegruppe, die haben diskutiert, ob man Geld abschaffen soll. Ich saß da völlig befremdet und sagte, was ist denn mit denen los? Und bei den Grünen gab es eine Frau, die hat mich alles Mögliche gefragt. Also eine Geschäftsführerin der Grünen in Frankfurt. Grüße an Susanne, ich weiß gar nicht, was sie heute macht, die ist schon lange raus aus dem Job. Die fragte mich eine Sache nicht. Die fragte nicht, wo kommst du her? Und das war für mich irgendwie so völlig befremdlich und total geil,
Weil
total
du sonst immer
befremdlich.
gefragt wurdest.
Ja, klar. Ich meine, ich hatte viele Jahre später, saß ich mit meiner damaligen Freundin an der Theke. Und da kam, ich werde es niemals vergessen, ja, weil meine Freundin hat mich dann ein paar Tage lang dafür gefeiert und fand das sehr cool. Da kam so eine total angeschickerte und hat nicht gecheckt, dass es meine Freundin ist, und er wollte irgendwie ganz merkwürdig mit mir smalltalken und fragte, wo kommst du her? Aus Deutschland. Und ich meine, aus Frankfurt. Nee, ich meine, was hast du für eine Nationalität? Ich bin Deutscher. Nee, ich meine, und deine Eltern, wo kommen sie? Wo sind sie her? Ja, die sind auch in Frankfurt. Nee, ich meine, was haben sie für eine Nationalität? Die sind Deutsche.
Es ging immer so weiter.
Ja, es ging so, ich habe kein Problem zu sagen, ich bin aus dem Iran, ja? Das ist ein Teil von mir. Aber das war so Panne, wie die gefragt hat. Und vor allem die Situation mit meiner Freundin war so Panne. Ich wollte da einfach keine Antwort geben.
Ja, du wolltest ihr nicht diese Genugtuung geben.
Ja, nee, was will die denn eigentlich von mir? Die soll mich einfach in Ruhe lassen. Ich sitze hier mit meiner Freundin und trinke gerade irgendwie, keine Ahnung, Äppelwoll. So, und deshalb ist diese Frage, wo kommst du her? Es überhaupt nicht beleidigen, ja. Also das ist kein Rassismus, ist nichts Schlimmes. Und die meisten Leute, die fragen auch wirklich aus Interesse, weil die neugierig sind, was Schönes. Aber so einfach nicht fragen, weil das nicht wichtig ist, fand ich total genial. Und deshalb bin ich da bei dem Laden eingedreht.
Das ist ja ein emotionaler Moment, den du beschreibst. Und Politik wissen sehr viele ja alles über dich. Aber zurück, um auf Fußball zu kommen, weil wir sind ja im Fußball-Podcast. Ja. Das war ja so ein emotionaler Moment, und jetzt kannst du immer noch drüber lachen und schmunzeln. Und was war eigentlich dein emotionalster Moment im Fußball mit Eintracht? Hast du mal Rummenigge live spielen sehen zum Beispiel? Geschrien, warum hast du nicht meinen Brief beantwortet oder nicht?
Nein, ich habe ihn noch nie getroffen persönlich. Ich kenne ein paar Leute von der beiden, aber den habe ich noch nicht getroffen. Aber ich glaube, das ist eine oberkrasse Binsenweisheit, ja. Sevilla war toll. Die Aufstiege waren fantastisch.
Warst du in Sevilla? Euroleague-Sieg dabei?
Ja, klar. So, und Übersteiger und so, das alles. Und das Spiel in Barcelona. Es ist alles einfach jenseits von Gut und Böse. Und jedes Mal sitzen wir da und haben Tränen in den Augen. Aber der eine Lauf von Miat. Ich erzähle jetzt wirklich Binsenweisheiten. Wer von uns hat nicht wochenlang danach noch geheult, wenn er dran gedacht hat? Ich stand beim Bäcker in der Schlange, und auf einmal hatte ich einen Tagtraum, wie der da aufs Tor zurennt. Weil ich ja weiß, wie ich im Stadion mir die Seele
rausgekriegt habe. Du bist mitgerannt, sei ehrlich.
Ja, sind wir doch alle. So, und, ja. Und das, also mehr als das. Es gibt eine Sache, die wäre mehr als das. Eine einzige auf der Welt. Aber sonst nichts. Also Champions League gewinnen, ja, können wir machen und so. Aber diese verfluchte Schale, das ist das Einzige, was es noch toppen kann. Ja. Weil, ich meine...
Also es wird ein Bundesliga-Titel über alles.
Ja, also wenn ich die Wahl habe zwischen Weltmeistertitel, die gesamte Elf werden alle auf einmal Ballon d'Or-Gewinner, Champions League...
Du willst einfach die Schale haben.
Diese verfluchte Schale, die ist seit 59 fort. Und sehr die ehrlich, muss zurück.
Omid, ist es wegen die Bayern, weil Rummenigge dir damals nicht geantwortet hat, um auch einen Ausdruck
zu
machen?
Nein,
du kannst ja ehrlich sein.
Pass auf, diese Woche spielen wir gegen die Bayern. Ich hasse die jetzt noch mehr, ja? So, aber das ist echt nicht wegen der Bayern. Nein, es ist, ich habe ja einen Verein gegründet, den Fanclub im Deutschen Bundestag.
Darüber kommen wir gleich zu sprechen.
So, aber ich habe einen Stellvertreter da. Das ist der Franz Josef Jung. Ja. So, der Franz Josef Jung erzählt uns, wie er als Kind an der Hand seines Vaters 59 im Stadion war. Und wir fangen alle an zu sabbern. Pokale gewinnen, brauchst du Glück, muss man am richtigen Tag das Richtige machen. Eine Meisterschaft ist, du musst 34 Wochen lang durch die Ekstase gehen. Das ist das gesamte Jahr. Und nochmal, Pokal fünfmal großartig, Europapokal zweimal geholt, Champions League, ja, mein Gott, ja, nein, egal. 59 bis heute, das ist zu lang. Ich ertrage das nicht mehr. Und einmal in meiner Lebenszeit diese verfluchte Schale. Das ist das, da lande ich auf der Intensivstation.
Okay, also wir wollen dich nicht auf der Intensivstation sehen, aber wir wollen das Bild von dir mit der Schale sehen. Du hast es gerade angesprochen, den Fanclub. Erzähl uns darüber, Omid. Wie kamst du darauf, und seid ihr der größte Fanclub oder gibt es auch von anderen Teams auch Fanclubs?
Ich glaube schon. Es gibt auch andere, aber wir waren die Ersten, und ich glaube auch, wir haben die meisten Mitglieder mit Abstand.
Wie läuft es so ab? Geht ihr immer so nach den Spielen, trefft ihr euch zum Mittagessen
und diskutiert über die Spiele? Erzähl ich gleich. Lass mich erst mal die Gründung erzählen. Also Es gibt so verschiedene Interessengruppen in allen möglichen Parlamenten, die ich irgendwo auf der ganzen Welt gesehen habe. Aber sowas wie ein Fanclub für einen Verein habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht mal was Geiles wäre. Dann sind wir abgestiegen. Und dann dachte ich, jetzt müssen wir es machen. Und dann habe ich rumgefragt und habe unfassbar schnell, du brauchst ja 7 Leute in Deutschland, um einen EV zu gründen. Wir sind auch ein EV gewesen und haben auch ein Jahr Probe gesessen, bis wir ein offizieller EFC werden, sozusagen, wie es sich gehört. Aber weil wir nicht, ich fand, das war, wenn man das jetzt nicht macht, dann ist es charakterlos. Wir lieben diese Jungs und Mädels, die alle jetzt die letzten Jahre durch die Erfolgswellen dazugekommen sind. Absolut genial, aber liebe Leute, wenn ihr Konjunkturfan seid, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Charakter ist, wenn man auch dann da ist, wenn es nicht gut läuft. Und
So
das
wie
wissen
gerade.
alle.
So wie gerade.
Ja, mal gucken, wie das gegen die Bayern wird. So,
Ja,
also.
aber du hast ja angesprochen am Anfang, dein Sohn hatte ja recht, es war schon eine Krise jetzt auch.
Ja, natürlich war es eine Krise, aber ich meine, wann hatten wir die letzte Krise? Die letzte Krise hatten wir, als wir Relegation gespielt haben. Seitdem geht es aber bergauf. Das
Ja.
ist doch nicht normal. Das spricht doch dafür, dass dieser Verein einfach auch ziemlich gut geführt ist, muss ich mal sagen. Aber es spricht auch dafür, dass man natürlich auch sich wappnen muss, dass es immer mal schlechter wird. Und jetzt wird mal schlechter. So, der Kauer ist jung, ist halt so. Die Älteren haben aber halt irgendwie, wenn es drauf ankam, in dieser Saison nicht geliefert. Vorne hast du, wenn Kalimuendo jetzt gegen spielt gegen Gladbach, als er
Ja.
ausgewechselt hat, wir hatten doch alle einen Herzinfarkt. Weil wir haben keinen Stürmer mehr, obwohl wir, wie viele bezahlen wir gerade auf der Gehaltsliste? So,
Boah,
sowas.
alleine 3 auf Leih oder vier.
Ja, so, du siehst, sowas gibt's halt. Ich meine, dann muss halt Alexander Staff spielen, ja. Und der Typ ist sensationell, ein Jahrhunderttalent, aber braucht noch ein bisschen. Deswegen, das schlechte Zeiten gibt es halt immer. Und jetzt ist die Zeit, gerade auch für uns als Fans zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Weil wir sind eben nicht die Bayern und deren Saison, ich zitiere jetzt mal einen wundervollen Freund von mir, bei den Bayern ist es ja auch langweilig. Die Saison wird immer in 2 Wochen im März oder April entschieden, wenn Viertelfinale Champions League ist. So, dann da wissen Sie, ob es eine gute oder schlechte Saison war. Wir sind da anders und das Division sind andere Sachen wichtig.
Deswegen Geduld, auf jeden Fall. Fanclub, du warst keiner der Erfolgsfans. Du bist ein Tag, nicht Tag 1, weil erst kamen die Roten aus Teheran und Bayern, aber dann warst du da.
Also nochmal jetzt zu deiner anderen Frage. Entschuldige, ich will ja keine liegen lassen, aber du stellst so geile, komplizierte Fragen. Also, wir haben über 100 Mitglieder. Wir sind auch offen für ehemalige, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil warum nicht? Wir haben auch immer welche im Vorstand bei uns, gehört sich so. Da sind die anderen Fanclubs ja anders. Also nachdem wir uns gegründet haben, haben einige nachgezogen und es
Welche
gründen
Teams?
auch ganz viele, ich kann dir gar nicht aufzählen, von Bielefeld bis Bayern, ja. Also die haben fast alle unsere Satzungen abgeschrieben. Dürfen sie auch, wir leisten gerne Entwicklungshilfe, kennen wir doch. Aber Mönchengladbach und Köln und Bremen und Stuttgart, wie die alle heißen, das interessiert mich aber nicht. Wir haben halt eine Anomalie als EFC. Normale EFCs, die diese wundervolle Kernerarbeit machen, die gucken halt, dass die Heimspiele gucken und manche fahren mit Auswärtsspiel oder treffen sich zum zusammen Auswärtsspiel gucken. Wir sind ja in der ganzen Republik verteilt. Als Abgeordnete allemal. Ich meine, ich habe Mitglieder aus Thüringen, Bundesminister, ja. Wir haben ganz viele so Leute von überall, die bei uns Mitglied sind. Ich habe aus mittlerweile fast jedem Bundesland Mitglieder, wo ich sehr stolz drauf bin. Und diese Leute kommen nur zusammen in der Plenarwoche. Das heißt, wir können eigentlich nur zusammen gucken, wenn Plenarwoche und englische Woche zusammenfallen. Auch deswegen sollten wir uns dieses Jahr wieder international qualifizieren. Es gibt noch ein paar wichtigere Gründe, so gegebenermaßen. Und ansonsten versuchen wir einmal im Jahr miteinander in Frankfurt ins Stadion zu gehen und natürlich auch, wenn jeweils eine Berliner Mannschaft gerade in der ersten Liga ist, dann zusammen zu einem Auswärtsspiel fahren. Das ist das, was wir machen und ansonsten ist es ein stabiler Laden. Und ich muss hier mal noch einen Werbeblock einschalten. Wir nehmen nur Leute aus der Berliner Politikblase. Weil es gibt nämlich einen sensationell großartigen, schönen Gruß, Fanclub in Berlin, das sind die Berliner Adler. Und die machen die richtige Kernarbeit. Das ist richtig genial, was sie da machen und kann ich nur einen Hut vorziehen.
Sehr gut. Ein kleines Shoutout noch an die Berliner Adler.
Absolut.
Wie kann ich mich nicht vorstellen, wenn du ein Spiel guckst? Bist du eher, also im Stadion, einmal in einem YouTube-Video sind wir uns über den Weg gelaufen, sogar guck da gerne nochmal rein. Da warst du schon so noch angefressen.
Ja, Mann,
Wie
es ist
bist du
alles
im Stadion?
scheiße.
Bist du so einer, der dann so aufspringt? Weißt du, diese Klassiker, die so, wie als wärst du im G-Block oder bist du ruhig oder wie bist du so?
Also, ich sag mal so, es gibt Leute, die gehen dahin und genießen oder analysieren und die gucken und so. Ich respektiere das, aber ich weiß nicht, warum die ins Stadion gehen. Ich kann das nicht. Also, bin jetzt alt und milde und ich komme jetzt nicht mehr vor entscheidenden Spielen zu meiner Frau und beziehe das nämlich von außen einschließt. Aber ich 2:12 war 12? 2:11 gegen Bremen.
Du weißt, ich bin Bremen-Fan, also aufpassen.
Du mich auch. Und du disst mich hier wegen Bayern? Alt, okay, lassen wir das. Alles außer Frankfurt ist bekannt so. Aber so, es ist 2:11.
Ja.
Wir spielen gegen Bremen. Wir wissen, das ist das eine Spiel, was wir gewinnen müssen, weil danach spielen wir noch gegen, ich glaube, gegen Köln. Weiß nicht, was Köln Spiel vorher oder nachher war. Nee, danach spielen wir noch gegen Köln. Und dann fahren wir auswärts bei Dortmund, von denen klar ist, die werden Meister. Da gibt es nichts zu holen. Und da gibt es eine gigantische wirklich Tragödie, nämlich Gekas gegen Wiese.
Oh.
Und man kann sagen, Wiese war ein guter Torwart oder ein schlechter Torwart, an dem Tag hat er alles gehalten. Und ich bin komplett durchgedreht. So, ich habe das zu Hause alleine geguckt auf dem Handy, weil ich konnte nach Bremen mit.
Ja.
Und bin irgendwie, danach saß ich da, lag ich da heulend rum oder saß da, ich erinnere mich nicht.
War das Handy kaputt?
Nein, das Handy war nicht kaputt. Das Handy wurde dann in derselben Saison einem anderen Spiel kaputt, später, also gegen Köln. Wobei, das stimmt nicht, meine Brille war kaputt. Oder ich habe die nicht mehr gefunden. Ich war irgendwie nämlich, lass es.
Auf jeden Fall viel Frust.
Aber pass auf, so ein paar Stunden nach dem Spiel gucke ich auf meine Hand und stelle fest, die ist ja irgendwie so komisch rot, da ist irgendwas drauf. Ich gucke so, da ist irgendwas, das muss ich abwaschen. Ich wasche ab und stelle fest, das ist eine Blutkruste über meine ganze Hand. Ich
Alter.
wasche das ab und merke, oh, da ist relativ wenig Haut da drunter noch. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich laufe so rum und frage mich, was ist denn hier los? Ich bin an der Wohnung rumgelaufen und so wirklich abends beim Tischdecken oder irgendwas stelle ich fest, an der Muskatreibe, die da irgendwo in der Küche hängt,
Hör
die
mir
ist
auf,
einfach
hör mir
eine
auf.
halbe.
Boah, ist
Ich
doch
weiß
räudig.
überhaupt nicht, wie das passiert. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also,
Also, ich würde nie mehr nach dieser Geschichte. Alter.
nee, nach dem Spiel, nach dem
Wie?
verlorenen Spiel,
Wie?
redet mit mir. Das ist sinnlos.
Ja, aber
Nee.
wie? Also, das ist verrückt.
Nee, das ist nicht
Also, das war
verrückt,
schon
das ist
mutig,
normal.
aber. Und dann, wie hast du. Sei ehrlich, du warst sehr. Also, du warst schockiert, oder? Was hat dich da
Ich
mehr
war
genervt?
verwirrt.
Die Haut daran oder Tim Wieses Paraden?
Natürlich, oh Mann, Gekas hat mich am meisten wahnsinnig, weil der muss so Dinge einfach reinmachen irgendwann.
Ja,
Irgendwann muss man, so,
okay.
deshalb, ich kann immer schimpfen, dass der andere gut war, aber warum sollte ich dann? Reg mich doch lieber über meine eigenen Leute auf, wenn nicht der Schiedsrichter schuld ist. Also, nee, das gibt sowas, gibt's halt passiert.
Also du bist ein sehr emotionaler Mensch beim
Ja,
Gucken, das
klar.
fühle ich. Ich bin auch so. Ich finde, ich frage mich dann
Aber
oft,
warum
ey,
bist du dann, wenn du Gefühle hast, warum bist du für Werder Bremen?
wegen Pizarro. Weil ich habe damals als
Oh.
kleiner Junge, ich habe Familie in Bremen, war ich als Fünfjähriger und habe im Regen gewartet für die Bremen-Spieler. Und
Ah.
Pizarro ist angehalten im Auto und hat mich gefragt, ob ich kalt bin und so. Und wir haben unterm Dach gewartet, bis die anderen Spieler kamen. Und hat der andere Spieler rangeholt. Und seit da bin ich ein Bremen-Fan wegen Pizarro. Und das erste Spiel, was ich jemals im Fernsehen 90 Minuten geguckt habe, war Bremen gegen Hertha, wo Pizarro in der 94. Freistoßtor gemacht hat.
Entschuldige, ich verstehe das. Das ist total süß, die Geschichte.
Aber ich mag
Aber
auch Frankfurt. Ich habe Sympathien.
entschuldige, deine Geschichte würde für mich bedeuten, hätte Karl-Heinz Rummenigge mir einen lieben Brief geschrieben, ich müsste heute noch Bayern-Fan sein.
Aber ich sag dir
Deshalb,
was, hätte Rummenigge dir
Alter.
einen Brief geschrieben, dann wärst du immer noch Bayern-Fan.
Nee, will ich nicht. Nee, nee,
Da
nee.
bin
Weil
ich
irgendwann
mit
mal
dir.
wird man erwachsen und
Okay,
deshalb
warte.
emanzipiere dich mal von deiner Kindheit, Jung.
Erwachsen. Omid, gib mir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht in ein paar Jahren sind wir beide Eintracht-Fans und feiern zusammen die Schale.
Ja,
Auf jeden
Alter.
Fall.
Aber ey,
Erwachsen.
ich warne dich. Du musst natürlich, bevor wir die Schale haben, dann irgendwie den wahren Glauben gefunden haben, ne? Weil
Okay.
danach bist du eigentlich nur noch
Aber
langweilig.
ich kann nicht in die Berliner Blase kommen, deswegen muss ich irgendwie in eine andere Fanblase kommen, aber ich werde es probieren.
Bitte.
Auf jeden Fall, erwachsen werden bedeutet ja auch Werte. Welche Werte haben dir vielleicht Fußball oder auch Eintracht mitgegeben für Politik, aber auch für dich persönlich als Omid?
Och, da gibt es einiges. Also ich fange jetzt mal aber bei Fußball früher an. Ja, ich habe beim FSV gekickt, habe da natürlich große Treue. Schlecht. Ja, aber
welche Position?
Ja, rechts hinten, C-Jugend. Allerdings war ich weit entfernt davon, jemals Stammspieler zu werden.
Okay.
Dann habe ich später, dann, als ich so mit 20 war, habe ich mal BSC Schwarz-Weiß gespielt am Rosegger.
Ja.
Und aber ehrlich gesagt, das Wichtige war nicht das Spielen, sondern da habe ich angefangen, dann Kinder zu trainieren. Ab Bambini, wie es damals hieß, oder heißt G-Jugend, bis ich glaube, was könnte, 8, 9 oder so. Das war unfassbar toll. Das war eine der, also ich würde sowas sofort wieder machen, leider habe ich keine Zeit für. Aber
wenn du fertig mit Politik bist, machst du dann
Kampf? Ich wäre so, es ist so, Kinder trainieren ist, gerade kleine Kinder, ist so genial. Und ich habe da echt ganz viel gelernt, gerade auch was, was den Spaß betrifft. Ja, also ich meine, die sind 8, 7, ich habe die nicht sich aufwärmen lassen, sondern ich habe denen einfach ein Netzbälle hingestellt, die sollen erst mal rumrennen. Da geht es darum, dass du den Spaß findest, weil die haben eh keine ausdefinierte Muskulatur. Was sollen die da aufwärmen? Ja. So, dann haben sich da wieder Leute aufgeregt. Dann habe ich mich dann irgendwie mit meinem Jugendabteilungsleiter oder Jugendbereichsleiter oder wie das heißt, Spielbetriebsleiter Jugend da unterhalten. Und der hat mir dann gesagt, ja, mach weiter so. So, dann habe ich den ins Tor gestellt, der gerade Bock hatte und nicht der, der am besten war. Dann haben wir halt mal ein Tor zu viel kassiert. Dann gab es wieder Frust mir dann ein. Aber die Kinder hatten dann Glanz in den Augen, weißt du?
Ja.
Und diese am Ende des Tages ist das Wichtigste bei diesem Spiel dieses runde Ding.
Ja.
Das ist das, was ich wirklich gelernt habe. Und da lernst du Wesentlichkeiten tatsächlich vom Rest zu unterscheiden, weil der ganze Bling-Bling von wer hat welche, was für Tattoos und wer hat welche Uhren und wer fährt welches Auto, ganz ehrlich, vielleicht bin ich altmodisch, aber scheiß drauf. Und auf Deutsch gesagt, ich kann das relativ gut auch übertragen in meine eigene Branche. Mhm. Entscheidend ist, was ich da für Lösungen anbiete und nicht, wie viel Likes ich gekriegt habe auf dem Tweet. Und das ist etwas, was ich natürlich beim Fußball gelernt habe.
Ja.
Bei der Eintracht, wir haben, glaube ich, relativ viel alle gezerrt vom alten Präsidenten. Ich finde den neuen Präsidenten, der Matze, sehr gut. Aber diese Art und Weise, wie der Joschka, wie Joschka
gesagt? Peter.
Fischer, Hauptsache Fischer, Entschuldigung, wie der Peter, also. Mit höchster Leidenschaft politische Themen angesprochen hat. Ja. Das ist ja nicht Peter, weil er das macht, sondern das ist ja, was den Verein ausmacht. Matze Thoma und die Art und Weise, wie er die ganze nationalsozialistische Geschichte des Vereins aufgearbeitet hat in seinem fantastischen Buch, was er hat, Leute, ihr müsst es lesen. Wir waren die Judenbube, wie über die Art der Arisierung der Eintracht. Mhm. Der Dario Minden, wie der einfach mal auf einer Weltbühne dem katarischen Botschafter damals vor der Weltmeisterschaft sagt, ich bin schwul, was ist das Problem eigentlich? Kann ich jetzt eigentlich in ihr Land oder nicht? Sensationell. Die ganzen Kampagnen, die es gegeben hat gegen Rassismus, Homophobie und so, das ist nicht Peter Fischer oder Matze Beck. Das ist dieser Verein. Und dieser Verein repräsentiert, ehrlich gesagt, hart diese Stadt.
Mhm.
Und ich bin jetzt nun echt viel rumgekommen. Diese Art von, ich sage jetzt mal altmodisch, Toleranz, das gibt es so nicht überall. Und das ist auch nicht neu in Frankfurt. Das ist hunderte Jahre alt. Ja. Und der Verein lebt das. Und das ist einfach nur geil.
Und also erstens, ich habe ja auch Peter Fischer erlebt, der war bei uns auch zu Gast schon im Podcast, auf jeden Fall reinhören.
Und ja, du musst Matze auch einladen. Matze ist ein super Typ.
Ich werde es probieren. Ich meine, ich kann nicht immer das Glück haben, dass die Gäste so sympathisch und offen sind. Aber Omid,
Matze ist super, wirst du sehen. Der ist sympathisch und offen.
Wie fühlt es sich an eigentlich an? Du bist ja als kleiner Junge schon Fan und dann auch Peter Fischer, der Mann hat immer Klartext geredet, aber insgesamt bei Eintracht wird ja auch viel offen und Klartext geredet, auch kritisch mit sich selber. Wie fühlt es sich dann an, als du auch Anfang 2021, glaube ich, warst, plötzlich eng mit dem Verein verbunden warst, in der Funktion? War das ein gewisser Stolz auch?
Es ist eine sehr, 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 sehr große Ehre. Das Geniale ist ja, also du redest ja jetzt über diesen Nachhaltigkeitsbereich. Also wir haben ja jetzt einen Beirat, da sitzt eine Wirtschaftsweise drin, Nobelpreisträger, das ist total geil. Und echt spannende Leute, spannende Diskussion. Aber ehrlich gesagt, und ganz tolle Leute in der Geschäftsstelle von der Fußball-AG, die sich auch darum kümmern, dass da auch Sachen laufen. Aber Das Entscheidende ist, der Laden hat eine Offenheit dafür. Der ist bereit, Dinge zu tun. Wir machen, ich muss eine geile Geschichte erzählen. Wir machen jetzt relativ regelmäßig, mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie im Quartal einmal schaffen oder halbjährig. Dieser Wald ist unsere Heimat. Wir lieben diesen Wald alle. Deshalb heißt das Ding auch Waldstadion.
So. Ja.
Und das ist unsere Heimat, also wollen wir nicht, dass da dreckig ist. Also machen wir jetzt regelmäßig, alle, die Bock haben, kommen zusammen am Wochenende und wir gehen einfach durch den Wald und sammeln Müll ein. Mhm. So haben wir zusammen mit der Frankfurter, mit der FES,
ja,
haben wir das jetzt irgendwie auch gemacht. Und dann, das ist super, du kommst nicht drauf. Wir haben dann jeder, der irgendwie sein Zeug nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden zusammengebracht hat, der eingesammelte Müll wurde gewogen. Und die, die dann am meisten ein Kilo eingesammelt hatten, haben tatsächlich auch Preise bekommen. Jetzt rat mal, wie viel Kilo der Erste hatte nach eineinhalb Stunden.
Boah. Einstellig oder zweistellig?
Zweistellig.
14.
57.
Was? Nach anderthalb Stunden. Aber der war auch im Gym aktiv. 57.
Es gibt natürlich einen lustigen Spoiler, aber der war sensationell. Der hat sehr, sehr viel, der hatte auch so zwei volle Säcke, ja. Also der hätte wahrscheinlich auch so gewonnen. Aber da hat dann irgendwie im Gebüsch irgendwie, keine Ahnung,
Sack gefunden.
Irgendwas. Nee, warte. Da hat im Gebüsch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Cola-Dosen aufgesammelt. Und dann hat er gesehen, da hinten blinkt irgendwas. Dann ist er da rein ins Gebüsch und hat dann verrosteten Einkaufswagen gefunden. Okay. Und dann hat er gesagt, wow, krass. Dann hat er versucht, das Ding rauszuziehen. Und dann hat er gesehen, dahinter ist noch eine Massageliege.
Digga.
Eigentlich ist das ziemlich, jenseits davon, dass die Geschichte echt lustig ist. Es ist, wer das gemacht hat, ey Leute, ihr seid echte Schweine. Hört auf, jetzt irgendwie eure Müll da irgendwie in den Wald zu werfen.
Vor allem, wie kommst du darauf? Also, du musst dir vorstellen, jemand ist mit einer Massageliege in den Wald gegangen und hat gesagt, ey, ich lass hier liegen. Also,
ja, weil der wusste anscheinend nicht, wie er seinen Müll entsorgen soll, aber da gibt's Möglichkeiten. Man muss da einmal googeln, das ist nicht so kompliziert. Ja. Und erst recht nicht den Heiligenwald so behandeln, aber das geht gar nicht. Ja. So, jedenfalls, der Verein ist aber offen für sowas. Ich meine, eines der schönsten Dinge, die ich in den letzten Jahrhunderten in meinem ganzen Leben gemacht habe, haben wir jetzt im Herbst gemacht. Unser Wald, gerade der Wald wegen Klima, ist ja massiv irgendwie gestresst und zwar überall. Und die Trockenheit ist vor allem das Hauptproblem. Und wenn man will, dass das Wasser besser konserviert wird, ich setze jetzt mal ein bisschen laienhaft, ja, ich will jetzt irgendwie keinen Baumschulvortrag halten, auch weil ich die Qualifikation gar nicht habe. Aber je mehr Bäume, desto besser wird auch die Erde zusammengehalten. Und das ist ja alles vor ein paar Hunderttausenden von Jahren, gerade der ganze Stadtwald war ja eigentlich Flussbett. Und dementsprechend ist es auch sehr sandig, der Boden. Und dementsprechend braucht es erst recht mehr Bäume. So, dann haben wir einfach Leute zusammengerufen, den Förster vom Stadtwald, ein super Typ, ein super Instagram-Account, im Übrigen müsst ihr euch mal angucken. Der erklärt immer so geil einzelne Baumarten auf diese geniale Frankfurter Art. Und dann haben wir über zwei Tage lang 500 Bäume gepflanzt. Mhm. Die Stadt macht das mit, danke, der Förster hat geholfen, tausend Dank. Aber die Initiative kommt daher, dass dieser Verein für sowas offen ist. Und das ist geil, das ist einfach gut für den Wald, gut für Stadion, gut für die Fans, gut für die Stadt, gut für alle. Und da kann ich nur Danke sagen.
Das ist auf jeden Fall beeindruckende Geschichten und es ist auf jeden Fall auch toll, dass ihr es macht.
Alter, ich meine, es gibt ja diesen alten Spruch, einmal im Leben das und das machen und einen Baum pflanzen, ja. Also wir haben 500 gepflanzt in zwei Tagen.
Krass. Aber hättest du damals, als Junge hättest du ja auch niemals, auch deine Eltern hätten niemals gedacht, dass du plötzlich bei Eintracht Frankfurt, bei dem Team deiner Stadt, wo deine Eltern gesagt haben, hey, das ist ganz schön, wo deine Mama gesagt hat, ich will dir eine Wohnung kaufen und dann saß dir sechs Stunden später, also deine Eltern beim Notar, dass du dort.
Und zwar, weil mein Vater dagegen war, ne? Das ist bei uns immer so.
Das ist doch eine wirklich geile Geschichte damit. Das ist doch wirklich stark.
Du, ich kann viele so Geschichten erzählen. Diese Stadt ist so göttlich, weil sie halt Chancen gibt.
Ja.
Weil du da was werden kannst und zwar wegen dem, was du kannst und nicht wegen deiner Eltern. Ich meine, einer der jetzt, es gibt erst, das mache ich wirklich ernst, die drei emotionalsten Momente meines Lebens. Der Lauf von Miat, die Geburt von meinem Sohn. Und 21, ich gewinne den Wahlkreis. Das ist, also ich bin seit sehr langer Zeit im Bundestag. Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg. Aber direkt von der Stadt als Person gewählt zu werden, das hat mir die Welt bedeutet. Weil das ist ein Vertrauen, der werden meine Knie weich. Ja. Und dann auch in einem Wahlkreis, den früher eine Frau gewonnen hat, die heute bei der AfD herumtigert. Ja, also Joschka Fischer hat nicht geschafft, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Und dann hatte ich diesen Wahlkreis gewonnen. Kennst du 8 Mile? Den Eminem-Film?
Ja.
Da gibt es diese Szene am Ende, da hat diesen Battle gewonnen.
Ja.
Und alle wissen es nur, er noch nicht, weil er realisiert es einfach nicht. Es ist einfach zu krass.
Wie lange hat es gebraucht für dich, dass du es realisierst?
Tage. Ich meine, um mich herum, die haben mich alle gedrückt und geknutscht und sind alle feiern gegangen und haben sich besoffen und dies und das. Und ich saß
da. Und du bist schön friedlich nach Hause gegangen,
nee,
und
hast jetzt mal nach deinem Haus geguckt, nach deiner Hand. Ich glaube, ich saß da irgendwie wirklich einfach nur auf dem Stuhl da draußen. Es war ja irgendwie spät September.
Ja, ja.
War noch wenig warm. Ich saß da draußen irgendwo auf dem Hocker oder auf einer Treppe oder so und habe einfach vor mich hingestarrt und konnte es nicht verdauen so. Also das ist nicht überall möglich. Und im Übrigen, am selben Abend, im anderen Wahlkreis, wer ist gewählt worden? Amon Thorn, geboren in Kamerun.
Ja.
Das ist nicht normal. Nun, sagt das gar nichts aus über die Qualität unserer
auch
Arbeit.
Wir
bemühen uns natürlich. Und ich mag Amon sehr. Die beiden Jungs von der CDU, die diesmal gewonnen haben, mag ich auch. Die werden auch gut für den Bundestag. Und es ist echt scheiße, ja, dass das Wahlrecht ihnen jetzt nicht erlaubt hat, reinzukommen. Aber dass Amon Zorn und meine Wenigkeit diese Stadt dann 4 Jahre repräsentieren durften, das ist nicht
unglaublich.
Und auch einfach nur mir eine Ehre fürs Leben und eine große Aussage über diese Stadt.
Auch alleine unser Oberbürgermeister Mike Josef, ja auch nicht diese normal, auch kein, auch no, keinen normalen Weg nach Peter Feldmann. Ich meine, das ist ja auch, Frankfurt ist eben eine Multi, also eine Stadt, wo jeder eine Chance hat. Deswegen wird es ja auch nicht wegen den Hochhäusern mit New York verglichen. Omid, zum Abschluss, dann hast du es geschafft, dann kannst du wieder einen Brief an Rummenigge schreiben.
Nein, wozu? Okay, gib die Punkte ab, Mann.
Kurze Frage, kurze Frage, kurze Antworten, kriegen wir es hin. Okay, für die jungen Zuhörer, die neu in Frankfurt sind, okay, keine kurze Frage, aber eine kurze Antwort. Viele unserer Zuhörer sind ja auch jung und vielleicht auch neu in Frankfurt oder in anderen Städten. Was hilft einem, einen Weg zu finden?
Zwei Sachen. Erstens, gute Leute um dich, die dir wohlgesonnen sind und die helfen. Und zweitens, die dich auch wissen lassen, was du selber wissen kannst, aber du brauchst die Bestätigung dafür, dass du es kannst.
Ja.
Weil ich kenne niemanden, der nicht mehr kann, als er tut.
Du sagst es. Das hört man oft von seinen Eltern bei der Schule auch, aber du hast recht.
Geht nicht um. Nein, aber bei Schule hast du ja als Schüler so eine Barriere. So, nee, die sind streng, da geht es um Zeugnisse, ja. Ich muss, es ist eine Pflicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du, wenn du in was leben willst, es gibt du wolltest kurze Antworten, kann ich nicht. Es gibt, ich glaube, schaut euch an, diesen Film, das Streben nach Glück, das nach der wahren Begebenheit.
Unglaublicher Film.
So, da gibt es diese Szene, wo er mit einem ganz kleinen Jungen auf dem Basketballplatz ist und dann sagt der Junge, Papa, ich will später Basketballprofi werden. Und dann sagt der Junge, du bist doch nicht gut genug. Und der Junge guckt traurig. Und dann braucht er 10 Sekunden, bis er begreift, was er für einen Dreck erzählt hat. Und dann nimmt er den Jungen, packt er dann den Schultern und guckt ihm in die Augen und sagt, lass dich von niemandem, auch von mir, niemals sagen, dass du etwas nicht kannst. Und das ist einfach richtig.
Ja.
Das bleibt einfach für jeden Menschen richtig. Nicht jeder kann alles, aber wenn man es nicht versucht, dann kann man es sicher nicht.
Okay. Boah. Dein erster Gedanke, wenn du Eintracht Frankfurt hörst?
Religiöse Liebe.
Lieblingsspieler aller Zeiten?
Von der Eintracht oder überhaupt?
Von der Eintracht.
Jürgen Grabowski. Als diese 125 Jahre Trikots waren, mein Sohn nochmal, der echte Experte und ich, wir gucken uns an. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit Uwe Bein, Anthony Yeboah, er ist ausgewachsen mit Marco Roos, mit den großen Helden, ja, die auch einen Pokal geholt
Alex
haben.
Alex Meyer.
Und am Ende gucken wir uns Alex Meyer, Fußballgott, und dann gucken wir uns an und sagen, ey, Grabowski, es gibt nur einen Jürgen Grabowski. Ja. Und ohne den wären wir alle nichts.
Dein
Und im Übrigen, mein Sohn hat den mal kennengelernt. Der war ganz klein und der Mann war ganz alt und war echt gebrechlich. Ja. Aber der hat wirklich dieses Geniale verkörpert von nämlich das Erweis des Spiels für die Fans da. Der hat sich gequält, 15 Meter zu seiner Jacke, um noch eine Autogrammkarte für meinen Jungen zu holen. Ich habe mich geschämt, weil der alte Mann sich so anstrengen muss. Aber er wusste, das ist der Grund, warum er da ist, nämlich die Fans. Und mein Sohn hat drei Tage lang das Ding nicht auseinandergegeben. Und es hat einen Ehrenplatz bei ihm im Zimmer natürlich.
Sehr gut. Stadion oder TV?
Stadion. Blöde Frage.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne auch ein paar, die wollen eher diese...
Ja, beschenkt. Sollen die zur Eintracht.
Ritual. Das
sind bestimmt Bremer Fans, oder?
Natürlich. Nee, Bayern Fans, weißt du? Die tragen alle Rummenigge Trikots von mir.
Entschuldige, ich habe mich geläutert und du so?
Ja, mal gucken. Vielleicht muss man einmal auch mit dem Schalter erleben und dann weiß man, was wahre Fußballliebe ist.
Next.
Ritual vorm Spiel, hast du sowas? Bist du abergläubisch?
Nein, es gibt ja Leute so. Nein, habe ich nicht.
Okay.
Ich gehe einfach hin und ich mache mir jetzt Hemd, bis wir gewonnen haben.
Okay, sehr gut. Dann Europanacht oder Bundesligaspiel?
Bundesligaspiel.
Und die letzte Frage ist, wenn du Rummenigge jetzt treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
würde ich sagen, gib die Punkte her.
Sehr gut. Und mit am Ende der Saison Eintracht auf welchem Platz?
4.
4?
Entschuldige, der Unterschied zwischen 6 und 4 ist so klein. Ja. Wenn wir die große Aufholjagd schaffen, was ich für bete, dann ist egal, ob 6 oder 4, dann geht auch 4.
Dann geht
auch 4. Stopp, darf ich korrigieren? Den 5, weil wie es aussieht, kriegt die Bundesliga den 5. Champions League Platz.
Das wäre sehr gut. Und Bayern wird leider wieder Meister, oder? Oder Dortmund, was glaubst du?
Wenn wir gewinnen, jetzt in München, also die Deutschland muss uns jetzt Daumen drücken für München.
Ja.
Weil sonst ist die Liga einfach weiterhin langweilig. Wenn wir gewinnen, sind es 3 Punkte. Habe ich dann die Wahl zwischen Bayern oder Dortmund, mir doch egal. Ja. Das ist alles nicht mein Problem. Mich interessiert nur mein eigener Laden.
Aber unter uns, du hast eine kleine Hassbeziehung mit Bayern bekommen, ne?
Nein, das ist ehrlich gesagt, jetzt mal ein einziger sachlicher Satz in dieser Angelegenheit. Die Bayern machen im Gegensatz zu anderen großen Vereinen in Europa eine Hammerarbeit, die verdienen das Geld selbst.
Ja.
Das machen ja heutzutage leider die allerwenigsten.
Ja.
Das, und außerdem ist ja die Animositäten, die man in der Liga verteilen kann, dadurch, dass jetzt so mancher Plastikverein unterwegs ist, ja auch gegen die Bayern deutlich kleiner geworden.
Ja.
Aber trotzdem, es geht nicht um Bayern. Es geht nur alles außer Frankfurt. Nee.
Okay, ich merke es auch mit. Ich glaube, es ist besser, dass wir jetzt aufhören. Sonst
ich kann auch eine Stunde über Bremen oder Dortmund oder Mönchengladbach ablassen.
Aber du bist ja wirklich viel unterwegs auch. Aber du bist schon ein aktiver Fußballgucker,
oder? Falls ihr wissen
oder?
Wollt, wo man in Kuwait oder in Nepal Eintracht-Spiele live gucken kann, in welchen Kneipen, ich kann es euch sagen.
Okay, ich glaube, das ist das Schlusswort. Omid Nuripur, danke an diesem Montag. Morgen muss Champions League geguckt werden. Wir hören uns wieder am Mittwoch mit Lenny. Und Leute, wirklich, lasst auch nochmal ein Follow bei Omid da und seine Buchempfehlung. Checkt es auf jeden Fall ab. Und wenn ihr eines Tages in die Berliner Politik kommt, ich weiß nicht, ob Omid das euch rät, das ist vielleicht eine Frage für die nächste Folge. Dann geht in den Fanclub von Omid, weil dann seht ihr, was wirkliche Liebe ist.
Absolut.
Und zwar die Adlerliebe.
So ist es.
Danke fürs Zuhören. Danke, Omid. Bis Mittwoch. Ciao, ciao.
Ciao.